Spektras ja nun auch eine Reihe. So gesehen lässt sich in dieser Reihe dann wahrscheinlich auch noch wieder was unterbringen, was dann irgendwann mal verloren gegangen ist am Wegesrand.
Ja, das davon gehe ich doch aus.
Ja, ich wollte euch noch was erzählen von einem Roman, den ich letztes Jahr gelesen habe von Angela Steidle. So ein feministischer Roman, der sich mit Dorothea Bach, also einer der ältesten, glaube ich, der Bach-Töchter beschäftigt und auch ihr Wirken da eben in Leipzig des 18. Jahrhunderts so ein bisschen beschreibt und auch so eine gewisse Unsichtbarkeit, der eben die Frau sozusagen in der Musik da neben solchen Größen wie eben ja diesem Vater dann halt, was eben dann so ein Schicksal ist, dass man halt so ein bisschen unsichtbar wird. Glaubt ihr, dass sich da dann doch schon was geändert hat? Dass, oder haben Frauen in der Gegenwart, in der Musik immer noch dieses Problem, dass sie leicht so ein bisschen ja, unsichtbar oder an den Rand gedrängt werden?
Die Musikerin bist du. Ich würde es vielleicht von einem anderen Punkt aus sehen. Sichtbarkeit ist sicherlich ein grundlegender Punkt. Es geht weiter. Ja. Es geht um Rollenbilder, es geht darum, was wird dir zugeschrieben, wie kann ich das erfüllen? Wenn ich ein Rollenbild nicht erfülle, komme ich dann weiter? Komme ich dann zu meiner Sichtbarkeit? Wenn ich die Sichtbarkeit nicht bekomme, wir haben heute Equal Pay Day, was bedeutet das? Ja, also Honorarverhandlungen, auch bei Musikerinnen ist es so, dass statistisch einfach klar ist, dass sie deutlich weniger Honorar kriegen in der Statistik als ihre männlichen Kollegen. Ich würde es also weiter fassen wollen als die reine Sichtbarkeit auf der Bühne oder in Programmen. Die ist natürlich ein grundlegender Aspekt davon. Aber es geht um künstlerischen Einfluss. Es geht ganz banal auch um monetäre Dinge.
Genau, ja. Und das ist dass die Arbeit, die Frauen auch ganz oft in Zusammenhängen, also in gemixten Zusammenhängen, welcher Form auch immer, tun. Das ist auch... kann man ja mal wertschätzen, ne? Also eine Frau in der Band ist so ähnlich wie am Berg in der Seilschaft. Du hast immer jemanden, der Kaffee kocht, alle tröstet und dafür sorgt, dass die Jungs sich nicht gegenseitig an die Gurgel gehen, sondern das Ziel im Auge behalten, nämlich den Berg und seine Ersteigung. So, das sagen die Bergsteiger. Und die klugen Männer wissen ganz genau, dass wenn sie das also so sich organisieren, dass sie dann auf jeden Fall eine Person in der Band haben, die integrativ arbeitet. Das muss jetzt nicht immer so sein, aber oft. So, ne? Also, so, und zu den ganzen Sachen mit der Sichtbarkeit und so vielleicht noch, also es gibt ja Women Music in jedem Bundesland, also ein Verein auch mit einem großen Dachverband Music Women Germany. Ich bin so ein bisschen jetzt auch bei Music Women Sachsen und Music Women Thüringen so am Rande mit dabei. Die haben inzwischen sehr gute Studien zu den ganzen Zahlen. Also die haben nochmal geguckt, wie das denn mit den Festivals ist und so weiter. Und ja, so, es gibt Festivals in Deutschland. Die haben eine Frauenquote von 0%. Und zwar nicht, weil es keine Frauen gibt, die das oder das toll spielen können. Ne? Beziehungsweise in der Zählweise und in der Art und Weise, wie es bewertet wird, wird dann also eine Band, wenn dort eine Sängerin vorne steht, schon als weiblicher Act gewertet. Ja? Das ist nun ja unseriös. Also eine unseriöse Form, das zu zählen. So. Ne, und ansonsten hast du ja die Rollenbilder, hat Katrin schon angesprochen. So, was passiert, wenn ich dem nicht entspreche? Also ich, Ingeborg Freitag, stehe immer mal gerne da. Nicht ohne Koketterie sage ich das. Ich sage halt, ich bin eine marketingtechnische Katastrophe. So, warum? Ich bin Multimusikerin, also ich spiele verschiedene Instrumente und zwar nicht bloß so, sondern ich könnte sie auch einzeln spielen. Und man würde trotzdem noch sagen, das ist aber verteufelt gut. So, und ich tummle mich in den unterschiedlichsten Stilistiken und vermixe auch die unterschiedlichsten Stilistiken, ohne mich auch nur im Geringsten darum zu kümmern, ob das jetzt Also ob man das darf. Aber du kannst mich gerne fragen, wie das vor 40 oder, naja, vor 50 Jahren war ich noch wirklich noch ein Kind, aber vor 40 Jahren, wie das war.
Ja, als jüngere Frau hast du ja auch die DDR noch miterlebt. Die hat ja ein anderes Problem gehabt, vielleicht mit unsichtbarem Machen von Musikern und Musikerinnen, die nicht ganz erwünscht waren. Aber vielleicht gab es doch auch ganz gar nicht so schlechte Bedingungen für Musiker, wenn man dann diese Einstufung hatte. Oder wie würdest du das beschreiben?
Also, in der DDR, das war jetzt für mich eben natürlich noch eine spezielle Situation, weil ich aus einer Musikerfamilie komme. Das heißt, für mich war das völlig selbstverständlich, dass ich als Mädchen eine gleich gute Ausbildung bekomme, wie ein Junge sie an meiner Stelle bekommen hätte. Dass ich die gleiche Unterstützung erfahre. Dass es völlig egal ist, was ich spiele. Es war völlig normal für mich, Schlagzeug zu spielen. So, bei einem unserer ersten Orga-Treffen saß Nora Thiele da und sagte, als Schlagzeugerin bist du immer politisch. Da hast du noch gar nichts gemacht. So, also da kannst du dir eigentlich schon ein großes F für Feminism an die Stirn nageln. So, aber es hat mich nicht interessiert und ich hatte Glück. So, also die drei Schlagzeugerinnen der drei professionell arbeitenden Frauenrockbands in der DDR haben in Dresden an dieser Schule, also an dieser Musikhochschule studiert. Und die eine war sogar in meiner Seminargruppe. Das heißt, auch das war völlig selbstverständlich. Also, dass es außer mir noch andere Schlagzeugerinnen gibt, zum Beispiel. So. Ja, und wie gesagt, also was ich mich noch gut erinnere, ist, dass meine Eltern immer mal gesagt haben, du bist ein Mädchen und du wirst immer besser sein müssen als ein Junge oder besser als ein Mann. So unter dem Motto, besser, du gewöhnst dich mal bei Zeiten an diesen Gedanken. Und im Varieté, wo ich ja sozusagen aufgewachsen bin, gab es jetzt auch nicht so viele Frauen. Also es gab vor allen Dingen nicht so viele alleinreisende Frauen, die also eine Solonummer irgendwie hatten. Aber es gab sie. So, die haben auch ihre Sachen alle selber organisiert. Die haben genauso ihre Geräte und ihr Trapez und ihr weiß ich nicht was selber aufgebaut und selber wieder abgebaut, wie alle anderen auch. Was ich allerdings auch gesehen habe, war, dass die Sängerinnen zum Beispiel sich in der Regel mit dem Bandchef zusammengetan haben, um seinen Schutz zu haben und um in diesem Schutz dann eben auch ihre Sachen so machen zu können. Das war im Prinzip auch, hat sich auch bis zum Ende der DDR nicht groß geändert, in meiner Wahrnehmung auch nicht. Und in der objektiven Realität ganz sicher auch nicht. So, ansonsten die politische Ebene, also sprich, wenn du dich an der einen oder anderen Stelle zu weit aus dem Fenster gelehnt hast, so, und du musstest nicht so viel dafür tun, um dort quasi draußen, schon halb draußen zu landen, dann war es eigentlich aber auch egal. Ob du Mann oder eine Frau warst.
Katrin, du hast auch Musik gemacht, schon als Kind oder Jugendliche. Wie war das für dich, wenn man da als Kind mit malträtiert wird? Entwickelt man da später häufig eine Abneigung oder war das dann doch nicht so?
Also ich glaube, hier sitzen zwei Damen, die das vollkommen unterschiedlich angegangen sind.
In der Tat.
Ja, also ich habe tatsächlich, auch ich komme aus einem Musikerhaushalt, Musikerinnenhaushalt und habe dann schon präpubertär beschlossen, dass das nichts für mich ist und dass ich lieber andere und eigene Wege gehe. Es hat mich dann ja über Umwege dann doch wieder zur Musik verschlagen, allerdings auf die andere Seite, auf die organisatorische Seite. Ja.
Siehst du mal. Also ich kann dazu sagen, dass ich durchaus im zweiten Studienjahr, ich war ja noch sehr jung, als ich an die Hochschule kam, ich habe durchaus im zweiten Studienjahr überlegt, ob ich jetzt aufhöre. Weil ich nicht mehr wusste, was ich damit eigentlich will. Und dass man das, also dass es zum Erwachsenwerden dazugehört, dass man manchmal Sachen nicht weiß und dass man dann einfach sich auf den Weg machen muss, um sie herauszufinden. Das war mir nicht von alleine klar, natürlich nicht. Und es war auch nicht so einfach rundherum. Also ich habe da nicht, ich hätte mir gewünscht, es öfter zu hören. Also dass jemand dasteht, oder viele, da, dort, hier, hinten, vorne, neben mir Menschen stehen, die sagen, ja, ich weiß, oh Gott, ich kann es dir, ich würde es dir gerne abnehmen, aber ich kann es dir nicht abnehmen. Und das gehört, wie gesagt, dazu. Okay, mach dich auf den Weg, finde es raus. Du bist, es ist richtig so. Ich habe das letztendlich genauso auch gemacht. Und ich habe im Prinzip auch bis heute nicht damit aufgehört. Aber ja, so, also mit dieser Unsicherheit, mit diesem Unfertigen, nicht nur zu leben, sondern das auch schön zu finden, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Das ist eine der größten Herausforderungen, die wir haben, wenn wir jung sind. Und in dem Fall dann auch noch U20.
Dann machen wir nochmal eine musikalische Unterbrechung und da wird Musik sein. Erzähl mal was drüber.
Ah, das ist, genau, wir haben vorhin gerade Liliana getroffen hier von der GEDOC. Das war eine Arbeit, die ich für eine Ausstellung gemacht habe. Also das heißt, es war auch noch anders.
Und da wird Musik sein.
Ich wusste, dass ich das irgendwie bearbeiten muss, weil da gab es ja einen Termin für diese Ausstellung. Und hatte ich diesen Text geschrieben. Genau, und dann kam noch mal eine Mail von der GEDOC. Ja, hier, Erinnerung, da, und so weiter. Und ich dachte, hallo, das ist doch der Text. Okay, gut, na dann. Und dann musste ich mich quasi nur noch, in Anführungszeichen, nur noch hinsetzen und die Musik dazu machen. Und in der GEDOC-Ausstellung ging es um, also die Vorbereitung für eine große Ausstellung und Installation, die wir nächstes Jahr machen wollen, also mit der GEDOC im Völkerschlachtdenkmal. Das heißt, um die Fragen von Krieg und Frieden und die ganzen Zwischenräume, die dort auch entstehen, wenn man doch wieder damit konfrontiert ist, in der Weise, wie wir das jetzt sind. Ja, genau. Und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was denn überdauern wird. Und das ist das Ergebnis.
Da hören wir mal rein. Ich versuche mal den Anfang. Ja, doch.
Musik für ein weinendes Kind. Musik für den Soldaten.
Ja, wunderbar. Mhm. Da wird Musik sein. Und ich habe noch eine Frage jetzt an Katrin. Du hast ja auch Musik organisiert, zum Beispiel bei einem Akkordeonfestival in Halle an der Saale. Wie hast du das erlebt beim Organisieren von so Festivals? Ist das da so selbstverständlich, dass der Männer-Frauen-Anteil dann 50-50 ist? Oder ist das dann doch auch ein Aushandlungsprozess?
Ich komme mal zu dem Punkt, den wir vorhin hatten, zurück zur Sichtbarkeit. Und ich spreche jetzt dann auch gezielt von Instrumentalistinnen, nicht von Vokalistinnen. Ich glaube, das macht nochmal einen großen Unterschied.
In der Tat.
Es ist leider so, dass Instrumentalistinnen oft in der zweiten Reihe spielen, nicht so oft als Bandleaderinnen zu sehen sind. Und das macht natürlich, wenn du so ein Programm zusammenstellst, macht das auch was mit deiner Recherche. Also es gibt unglaublich viele gute Musikerinnen, aber es wäre gelogen zu sagen, dass es kein Problem ist, 50-50 zu besetzen. Insbesondere, wenn du so, ich sag mal Special Interest Fokus hast, wie ich hatte ein Akkordeon-Festival. Dieses Akkordeon-Festival hatte dann zusätzlich noch den Anspruch, Jazz, neue Musik zu fokussieren. Da schränkt sich die Auswahl dann ohnehin schon ein. Und also ich kann nicht von mir behaupten, obwohl ich es immer wieder wollte, ich kann aber nicht von mir behaupten, dass ich ein 50-50 Line-Up gehabt hätte. Insofern, Ingeborg hatte vorhin auch Music Women erwähnt, die Vereine versuchen jetzt auch Datenbanken aufzusetzen, wo du also wirklich gucken kannst, wo gibt es Frauen, die welche Instrumente spielen, wofür buchbar sind. Das ist schon mal eine Hilfe. Und ansonsten würde ich sagen, ist es halt einfach auch dein Job als Festivalmacher, als Programmgestalterin, dann das auch so zu bauen, dass ein Platz da ist und auch sichtbar da ist. Aber es ist jetzt, es läuft nicht flüssig von der Hand.
Es läuft nicht von alleine. Ja, ne? Also genau. So, ne? Und wenn du jetzt, sag ich mal, wie gesagt, also ein Festival, was jetzt einen 0% Frauenanteil hat, würde ich mal sagen, so kann man es ja dann auch machen. Weißt du? Also warum kompliziert, wenn es auch ganz einfach geht? So, also ich denke schon, das ist ein bisschen Zuwendung und ein bisschen Recherchearbeit und ein bisschen auch, ja, guten Willen.
Na, und das bedingt sich ja dann letztlich auch.
Und es beißt sich natürlich am Ende in den Schwanz. Also wenn die Frauen auf der Bühne nicht zu sehen sind, dann sind sie halt auch nicht da. Und dann kann man sie auch nicht sehen und nicht wiederfinden und so weiter und so weiter. Ne?
Tja, man muss dran arbeiten.
So, also wir sind nun mal auch öffentliche Personen. Also wir müssen dann auch auf die Bühne. So, also ich gucke natürlich, wenn ich eine CD mir kaufe, gucke ich natürlich, wer da spielt. Das machen aber jetzt nicht alle Leute. Also es interessiert mich dann natürlich, ist da eine Kollegin drauf oder kenne ich die vielleicht sogar schon und so weiter und so weiter.
Ja. Ist das bei dir auf Festivals so? Wie sind da deine Erfahrungen? Wie ist in dem Bereich, in dem du dich bewegst, so die Mischung?
Also Katrin sagte jetzt gerade schon den Unterschied zwischen Vokalistinnen und Instrumentalistinnen. Also das ist auf jeden Fall, das macht einen Unterschied. Es macht auch einen Unterschied, was ich für eine Instrumentalistin bin, also eben bin ich Schlagzeugerin, Perkussionistin oder bin ich Geigerin, in welcher Stilistik bewege ich mich? Bin ich im Folk-Bereich zum Beispiel unterwegs oder im Heavy Metal? Also Frauen gehen natürlich dann auch dorthin, wo sie gerne gesehen sind, das ist ja klar. Also wer von uns möchte schon sich dauernd rumstreiten und dauernd irgendwie um einen Platz ringen mit Menschen, die es vielleicht einem den wirklich nicht geben wollen. Also es hat in der Tat was auch mit der Stilistik zu tun. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Folkies weniger frauenfeindlich sind als die Rockmusiker oder Jazzer sich generell besser benehmen als, ach Gott, was weiß ich. Nein, es hat ganz viel natürlich mit individuellen Begegnungen zu tun. Bei mir ist es so, dass ich natürlich über die Jahre tatsächlich mir auch viel Respekt erworben habe. Einfach dadurch, dass ich einfach ungerührt immer weiter gemacht habe, immer auch gesagt habe, da suche ich jetzt gerade. Also ich suche den Weg, ja, irritiere mich nicht, bring mich nicht raus, steh mir bei, Kollege XY, und ansonsten kannst du mir gestohlen bleiben. Genau. Also ich bin jetzt eigentlich eher in der Position, dass ich ein Vorbild sein kann für eine junge Musikerin, die gerade irgendwie denkt, warum muss denn das alles so schwierig sein?
Das war genau meine nächste Frage. Nämlich eine Stellschraube könnte ja sein, die musikalische Früherziehung oder eben die musikalische Bildung, wo ihr ja auch tätig seid und oder vielleicht sowas wie Workshops eben. Aber denkt ihr, dass dann trotzdem noch so eine Lücke, dass halt man schon viele Mädchen und junge Frauen dann hat, die eben das ein Instrument lernen und die dann aber trotzdem nicht so präsent auf den Bühnen später sind? Oder ist da so ein Verhältnis?
Ja, also ich denke, es ist halt eine langwierige Geschichte. Es ist nicht normal. Also im Sinne von normal. Ja, so, und normal, it needs two to tango. Also es braucht immer zwei. Es braucht mich, jetzt klein geschrieben, es braucht mich, die normal sein möchte. Und es braucht die Umwelt, die sagt, bitte sei doch normal. So, also ich möchte wo reinpassen und meine Umgebung, meine Umwelt, die Menschen, die da sind, verlangen das von mir oder erwarten es. So, und sich da rauszuwühlen und zu sagen, nein, ich kann es, also nicht mal ich will es nicht, sondern nein, ich kann es nicht. Es tut mir leid, ich würde gerne. Und als ich noch jünger war, jetzt wieder ich großgeschrieben, als ich noch jünger war, habe ich das wirklich auch versucht. Ich war dabei nur leider nicht sehr erfolgreich. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, also wenn du nicht erfolgreich bist mit diesem dich einordnen, wenn du damit nicht erfolgreich bist, dann kannst du es doch lassen, das ist doch viel zu anstrengend. Also so, es war eher so ein Einsehen, dass meine Kraft nicht ausreicht dafür. So. Und ja, wie gesagt, inzwischen ist es so, dass ich also nicht nur von Kolleginnen, sondern eben auch von Kollegen sehr, sehr respektiert werde. Das reicht von stiller Bewunderung bis zu offener Verehrung. Wo ich allerdings auch sage, da hat sich vielleicht tatsächlich was getan, weil das kenne ich aus meiner Kindheit, Jugend so nicht. Also dass Männer öffentlich darüber sprechen, wie sehr sie eine Kollegin wertschätzen, wie sehr sie ihre Arbeit schätzen, wie inspirierend sie sie finden und wie überraschend und wie überrascht sie immer wieder davon sind, was jetzt in dem Fall ich mache. So, das erlebe ich durchaus als Unterschied zur Vergangenheit. Also wenn wir jetzt mal noch darüber reden wollen, was sich vielleicht getan hat.
Würde ich vielleicht auch aus einer externen Beobachtung mit unterstützen wollen. Mir fällt immer wieder auf, gerade in den letzten 5, 6, 7 Jahren, dass die Besetzungen von Bands dann doch durchaus diverser geworden sind. Also das ist auffällig und das ist eigentlich ein ganz, ganz guter Weg.
Ja, und dass es auch durchaus zu sehen ist. Also, dass du, wenn du auf die Bühne guckst und den Energiefluss wahrnimmst zwischen den Menschen, die da stehen, dann siehst du ja, was da abgeht oder nicht. Mhm. Na? Und es gibt also immer eine Ebene, wo das Publikum, auch wenn es nicht darüber nachdenkt, genau das wahrnimmt. Und da ist doch auch viel Ermutigendes zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. So.
Es lohnt sich also doch, an den Stellschrauben zu drehen und eine Veränderung immer mit voranzubringen.
Never give up.
Und wir waren jetzt schon beim Thema musikalische Bildung. Am Wochenende sind auch Workshops geplant mit einer Rahmentrommel unter anderem. Was ist denn das überhaupt und was sind diese Workshops?
Was ist eine Rahmentrommel? Die Rahmentrommel ist ein Instrument, was es im Prinzip überall auf der Welt gibt. Eigentlich ist es so eine Art Getreidesieb, bloß ohne Sieb, mit Fell. Also ein Rahmen, ein runder Rahmen. Es ist eine einfällige Trommel. Es gibt welche mit und ohne Schellen. Und wie gesagt, überall auf der Welt. Ich muss am Wochenende leider auf Nora Thiele verzichten. Eigentlich hatten wir geplant, diese Workshops im Co-Leading zu machen. So, Nora Thiele ist eine Spezialistin für diese ganzen Rahmentrommeln, ihre Spieltechniken und die unterschiedlichen Stilistiken, die es da gibt. Unter anderem, sie ist auch eine hervorragende Pianistin und schreibt seltsame und schöne Stücke. Das bedeutet, also Nora Thiele ist nicht dabei, bedeutet, dass wir die Workshops halt nicht zusammen machen. Das wiederum bedeutet, dass die beiden Module für die Fortgeschrittenen bzw. die Masterclass am Sonntag dann wegfällt. Wir werden, also das heißt, ich werde dann diese Workshops geben für die neugierigen Neulinge von 10 bis 13 Uhr an beiden Tagen, Samstag und Sonntag. Wir arbeiten im NIA-Studio in der Hohen Straße 9 und über kontakt@ingeborg-freitag.de kann man sich auch noch bei mir melden und sich anmelden, wenn das von Interesse ist. Wir werden ein bisschen Basic-Spieltechniken behandeln, ein bisschen Rhythmen aus dem Nahen bzw. Mittleren Osten und ein bisschen Body Music wird dabei sein, damit die Anstrengung sich in nichts auflöst.
The Art of Frame Drumming. Und genau. Nun hören wir vielleicht nochmal Musik von Simone Weißenfels, die hat auch was Neues nämlich herausgebracht vor kurzem. Davon hören wir Nevertheless. Thank you.
Radio Lora, ihr Radio Lora Tränger Penger. Du kannst mehr blieben mit Lämmer po lora.ch.
Radio Lora, Mitglied werden kannst du bei uns auf lora.ch und dann hilfst du uns, den Sender weiter zu betreiben und viel Musik und Kultur abseits vom Mainstream bringen. Werd Mitglied, zahl dich auf lora.ch.